Sternengeschichten Folge 643. Der Meteorit Neuschwanstein. Das Schloss Neuschwanstein in Bayern ist eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands. Über 1 Million Menschen pro Jahr schauen sich dieses von König Ludwig II. Gebaute Märchenschloss, wie es auch oft genannt wird, an, was den Tourismus freut, die Leute, die direkt dort im Ostallgäu leben, aber oft nicht ganz so sehr. Aber das ist hier kein Tourismus- oder Tourismuskritik-Podcast, sondern einer über Astronomie, und deswegen geht es nicht um das Schloss, sondern um den Meteoriten, der das Schloss fast zerstört hätte. Okay, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber es war auch nicht völlig falsch, denn am 6. April 2002 ist ein Meteorit aus dem Weltall in der Nähe von Schloss Neuschwanstein aufgeschlagen, und es wäre nicht völlig unmöglich gewesen, dass er das Schloss getroffen hätte. Aber fangen wir am besten im Weltraum an. Von dort stammt der Brocken, und der war an diesem Tag auf Kollisionskurs mit der Erde. Gegen 22:30 Uhr abends war er weit genug in die Atmosphäre eingedrungen, um zu leuchten zu beginnen. Oder korrekterweise gesagt, nicht der Meteorit hat geleuchtet. Aber weil er mit fast 21 Kilometern pro Sekunde in die Atmosphäre eingetreten ist, hat er bei seinem rasanten Flug durch die Luftschichten die Luftmoleküle angeregt und zum Leuchten gebracht. Die Lichtspur, die er dann über den Himmel gezogen hat, die hat in Innsbruck begonnen oder über Innsbruck begonnen, denn da war der Meteorit noch 85 Kilometer über dem Boden. Der Brocken hat da vermutlich ein Gewicht von 300 Kilogramm gehabt und ist weiter von Tirol in Richtung Bayern geflogen. Über Garmisch-Partenkirchen war er nur noch 21 Kilometer vom Boden entfernt und hat heller als der Vollmond geleuchtet. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt hat er auch die Luftreibung nicht mehr ausgehalten und ist in kleinere Bruchstücke zerplatzt. Ab da hat sich der Meteorit in der sogenannten Dunkelflugphase befunden, wo er sich durch die Atmosphäre bewegt, ohne dabei die Luft zum Leuchten zu bringen. Dafür waren die Brocken jetzt auch zu langsam. Sie waren nur noch mit wenig mehr als 2 Kilometer pro Sekunde unterwegs. Ein paar Sekunden später waren sie nur noch langsamer als die Schallgeschwindigkeit und sind dann nur noch im freien Fall zu Boden gefallen. Und dort in der Nähe von Schloss Neuschwanstein sind sie dann mit circa 250 km/h aufgeschlagen. Und in dieser letzten Phase des Falls, wenn die Brocken die untersten Schichten der Atmosphäre durchqueren, da spielt auch der Wind eine Rolle. Der war an diesem Abend nicht schwach und hat genau von Neuschwanstein kommend in Richtung Österreich geweht, also dem Meteorit entgegen. Das bedeutet, dass die fallenden Brocken am Ende ihres Flugs durch den Wind entgegen ihrer Flugrichtung abgelenkt worden sind. Ansonsten wären sie noch näher an das Schloss Neuschwanstein rangeflogen, und auch wenn es enorm unwahrscheinlich ist, es wäre nicht unmöglich gewesen, dass sie das berühmte Bauwerk getroffen hätten. Das haben sie aber nicht, und das haben auch jede Menge Menschen gesehen, denn die extrem helle Lichterscheinung, die ist natürlich nicht unbeobachtet geblieben. Überall in Bayern haben Leute bei der Polizei und bei den Zeitungen angerufen, um das unerwartete Licht am Himmel zu melden. Und nicht nur Menschen haben den Fall des Meteoriten beobachtet, sondern auch die wissenschaftlichen Kameras des Europäischen Feuerkugelnetzwerks. Das ist genau für solche Situationen da. An unterschiedlichen Stationen überall in Europa beobachten Kameras Nacht für Nacht den gesamten Himmel auf der Suche nach den Leuchtspuren von Meteoriten. Wenn mehrere Stationen dieselbe Leuchtspur aufzeichnen, kann man daraus dann die genaue Flugbahn rekonstruieren. Das ist einerseits wichtig, wenn man wissen möchte, wo eventuelle Bruchstücke auf der Erde gelandet sind. Und andererseits ist es relevant, weil man aus der Flugbahn auch rekonstruieren kann, auf welcher Bahn sich das Objekt vorher im Weltall um die Sonne bewegt hat. Aber bleiben wir vorerst noch auf der Erde. Feuerkugelnetzstationen in Deutschland, der Tschechischen Republik und in Österreich, die haben den Fall beobachtet und konnten so herausfinden, dass die Bruchstücke irgendwo im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Österreich, irgendwo bei Füssen und Garmisch-Partenkirchen gelandet sein müssten. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat sich dann auch gleich auf die Suche gemacht. Oder nicht ganz gleich, denn im April ist es in den bayerischen Bergen noch kühl und da liegt überall Schnee rum. Erst im Mai waren die Bedingungen gut genug für eine Suche, die dann aber ohne Erfolg aufgegeben werden musste. Nicht aufgegeben haben Nadine Bucco und Thomas Grau. Für das Paar aus Brandenburg war die Astronomie nur ein Hobby. Die Suche nach dem Meteoriten, die haben sie aber durchaus ernst genommen. Und am 14. Juli 2002 waren sie erfolgreich. Knapp vor der österreichischen Grenze, an der Westflanke des Ochsen-Elpeles-Kopfs, haben sie ein 1,7 Kilogramm schweres Fragment des Meteoriten entdeckt. Ein Stückchen weiter nördlich sind am 27. Mai 2003 dann zwei weitere Hobby-Meteoritensucher fündig geworden. Ihr Fragment war 1,6 Kilogramm schwer und ist ein paar Zentimeter tief im Waldboden gesteckt, weil es mit so einer Wucht runtergekommen ist. Das dritte und größte Fundstück ist dann am 29. Juni 2003 gefunden worden. Der deutsche Physiker Karl Wimmer, der hat eigene Computersimulationen durchgeführt, um den wahrscheinlichsten Ort zu ermitteln, wo man das Ding finden kann, und ist dann schließlich auf der österreichischen Seite der Grenze auch fündig geworden. Dieses Fragment hat 2,8 Kilogramm und mehr Stücke dieses Meteoritens hat man dann nicht mehr entdeckt. Und was hat man jetzt mit diesem Brocken aus dem Weltall gemacht? Naja, zuerst einmal darum gestritten. Denn wem gehört so ein Meteorit, wenn man ihn einfach so am Boden findet? Ich will jetzt gar nicht damit anfangen, die ganzen Gesetze im Detail zu erklären. Vor allem, weil sich da ja auch immer wieder etwas ändert. Aber prinzipiell ist es einmal wichtig, ob so ein Meteorit auf öffentlich zugänglichen oder auf privaten Gelände gefunden wird. Bei Neuschwanstein ist der Fund auf öffentlichem Gelände passiert und deswegen gehört der Meteorit dann nicht dem Staat allein, sondern auch zum Teil der Person, die ihn gefunden hat. Es sei denn, es handelt sich um einen Schatz, denn dann hat der Staat Anspruch darauf. Im Fall des ersten Fragments hat Bayern die Sache aber einfach durch Geld gelöst. Nadine Buko und Thomas Grau haben Geld bekommen und Bayern den Meteoriten, der seitdem im Rieskrater Museum in Nördlingen besichtigt werden kann. Und ein Meteorit reicht eigentlich aus, hat sich Bayern wohl gedacht, denn als dann das zweite Fragment gefunden worden ist, wollte der Freistaat kein Geld mehr dafür ausgeben. Die beiden Finder, die wollten ihr Stück aber auch nicht einfach so hergeben. Also ist er dann tatsächlich in zwei Hälften geschnitten worden. Eine Hälfte ist an den Staat gegangen und die wird seitdem in der Mineralogischen Staatssammlung München erforscht. Die andere Hälfte, die haben die beiden Finder in noch kleinere Stücke geteilt und die dann an diverse Museen und private Sammlungen verkauft. Richtig spannend ist es dann aber beim größten Fragment des Meteoriten geworden, weil der ist ja in Österreich gelandet, auf dem Gebiet der Gemeinde Reutte, und die wollte das Ding auch haben. Der Finder wollte es aber nicht hergeben, also ist die Sache dann wirklich vor Gericht gelandet. Und das Gericht hat entscheiden müssen, ob es sich bei dem Meteorit um einen Schatz, einen Zuwachs oder einen herrenlosen Gegenstand handelt. Ein Schatz ist es nicht, hat der Richter gesagt, denn ein Schatz muss längere Zeit im Verborgenen liegen, was der Meteorit nicht getan hat. Es ist auch kein Zuwachs, also sowas wie die Früchte eines Baums oder die Bäume eines Waldes, an dem die Gemeinde dann automatisch Anspruch hat. Der Meteorit ist, das hat das Gericht entschieden, ein herrenloser Gegenstand und der gehört der Person, die sie findet. Das hat die Gemeinde Reutte aber anders gesehen, aber sie hat sich am Ende mit dem Urteil abfinden müssen und nur eine Ausgleichszahlung bekommen. Das größte Fragment des Meteoriten, das gehört weiterhin Karl Wimmer, dem Finder. Aber zumindest aus den Stücken, die der Wissenschaft zugänglich sind, hat man ein paar sehr interessante Sachen rausfinden können. Aus der Analyse der Flugbahn hat man berechnet, auf welcher Bahn sich das Objekt bewegt hat. Und diese Bahn, die ist der von zwei anderen Meteoriten ziemlich ähnlich. Einerseits dem Bribram-Meteoriten, der am 7. April 1959 in der damaligen Tschechoslowakei gefallen ist. Und andererseits dem Beneschow-Meteorit, der am 7. Mai 1991 über Tschechien runtergegangen ist. Es liegt also nahe, dass alle drei Objekte Teil desselben Asteroids gewesen sind. Aber die chemischen Analysen, die zeigen ein anderes Bild. Neuschwanstein ist ein sogenannter Enstatit-Chondrit. Das ist eine sehr seltene Gruppe von Gesteinsmeteoriten. Bribram dagegen, das ist ein gewöhnlicher Chondrit, ein stinknormaler Gesteinsmeteorit quasi. Und bei Beneschow ist die Sache unklar, da hat man unterschiedliche Fragmente gefunden. Interessant ist auch das Bestrahlungsalter. Ich gehe da jetzt nicht auf die Details ein, aber man kann die Radioaktivität der diversen chemischen Elemente des Meteoriten messen und daraus bestimmen, wie lange der Brocken durchs All geflogen ist und dabei der kosmischen Strahlung ausgesetzt war. Bei Neuschwanstein waren das 46 Millionen Jahre, bei Bibram 17 Millionen Jahre und bei Benešov hat man keine klaren Daten bekommen. Also haben die drei doch nichts miteinander zu tun? Naja, vielleicht schon, denn im Jahr 2022 hat man sich das bei einer Forschungsarbeit nochmal genauer angesehen. Denn in der Zwischenzeit ist nämlich der Asteroid 2008 TC3 auf der Erde eingeschlagen. Davon habe ich in Folge 427 der Sternengeschichten ausführlich erzählt. Das war damals der erste Fall, wo man die Bahn des Asteroiden schon gekannt hat, bevor man wusste, dass er einschlagen wird und wo er einschlagen wird und wo man dann auch wirklich Meteorite von diesem Einschlag gefunden hat. Und bei deren Analyse hat man festgestellt, dass diese Fragmente tatsächlich unterschiedliche chemische Zusammensetzungen und ein unterschiedliches Bestrahlungsalter gehabt haben. Das passt zum Bild der fliegenden Geröllhaufen. Wir gehen heute nämlich davon aus, dass viele Asteroiden keine massiven Gesteinsbrocken sind, sondern eher lose Ansammlungen aus großen und kleinen Fragmenten. Die sind vielleicht durch Kollisionen von anderen Asteroiden entstanden, wo sich die Bruchstücke dann vermischt und den Geröllhaufen gebildet haben. Unterschiedliche Teile davon, die waren dann unterschiedlich lang der kosmischen Strahlung ausgesetzt und sind dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten abgebrochen, bevor sie sich auf den Weg zur Erde gemacht haben. Wir haben sogar ein paar Kandidaten für den Geröllhaufen, von dem Neuschwanstein und Co. stammen könnten. Vielleicht ist es der im Jahr 1987 entdeckte Asteroid Mitra. Seine Umlaufbahn, die passt zu den Meteoriten und wir wissen zwar noch nicht viel über diesen circa 1,8 Kilometer großen Asteroid, aber wir wissen, dass er der Erde immer wieder mal vergleichsweise nahe kommt und dass es sich höchstwahrscheinlich um einen Contact Binary handelt, also um einen Asteroid, der eigentlich aus zwei Teilen besteht, die aber nur lose Kontakt haben und nur schwach durch Gravitation aneinander gebunden sind. Also genau so eine Art fliegender Geröllhaufen, wie er zu Neuschwanstein, Bibram und Benešov passen würde. Mit letzter Sicherheit werden wir wohl erst rausfinden, ob Neuschwanstein von dort kommt, wenn wir eine Raumsonde zum Mitra schicken und vor Ort Untersuchungen anstellen. Bis dahin müssen wir die Fragmente untersuchen, die wir hier auf der Erde haben. Und wer mal in der Nähe von Nördlingen in Bayern vorbeikommt, kann gern dort im Rieskrater-Museum vorbeischauen. Da gibt's nicht nur jede Menge interessante Infos über Asteroiden und Asteroideneinschläge, sondern auch das zuerst gefundene Fragment des Neuschwanstein-Meteoriten zu besichtigen. Und das ist auch viel spannender als so ein Schloss aus dem 19. Jahrhundert und man muss sich das Museum auch nicht mit so absurd vielen Touristen teilen.